Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hüting.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi.
Und ich bin Charlotte.
Charlotte, wie geht's dir?
Mir geht's mittlerweile wieder ganz normal. Ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch mit einem richtigen Laptop und einem richtigen Mikro.
Das ist nicht zu fassen.
Mit einem richtigen Bildschirm. Die Zeiten sind endlich vorbei. Ich meine, es ist immer noch nicht mein Laptop. Aber naja, man kann ja nicht alles auf einmal haben. Und ich freue mich sehr auf die neue Folge jetzt. Also ja, wie gesagt, ich kann immer so sagen, ich freue mich, aber es ist halt überhaupt nicht aufs Thema bezogen, weil das Thema heute ist auch ein bisschen krass. So, da wollte ich auch nochmal so ein bisschen eine Trigger Warning aussprechen.
Bisschen Trigger Warning.
Es geht sehr viel um Rassismus und halt auch Begriffe, die ich jetzt persönlich nicht vertreten kann, aber die halt in diesem Zusammenhang oft so genutzt werden. Worum geht es heute? Nee, Franzi, wie geht's dir erstmal?
Das interessiert dich auch gar nicht, ne?
Nur vom Mikro.
Nein, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt, ein bisschen kaputt, obwohl Wochenende ist. Ich weiß nicht, ob man auch vom Wochenende kaputt sein kann.
Schon.
Aber sonst alles top und ich bin auch gespannt auf die Folge, weil ich weiß ja schon so ungefähr, worum es geht. Und es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, das sind so Themen, da kann man eigentlich nicht sagen, man freut sich drauf, weil die Themen schlimm sind. Aber ich finde es einfach so interessant, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen freue ich mich, darüber zu sprechen und finde es spannend.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es irgendwie so ein Bedürfnis von Menschen gibt, halt sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, es gibt ja auch total viele True-Crime-Fans, also halt wirklich mit wahren Verbrechen, jetzt nicht so politisch, wie wir das jetzt machen, sondern halt wirklich Mord und Totschlag und Massenmord und was weiß ich. Das ist ja alles auch total schlimm. Und da gibt es ja trotzdem etliche Fans.
Vor allem, wenn man sich das mal so vorstellt. Also ich habe mal so phasenweise so True Crime gehört. Und dann läufst du einfach so, du sitzt so im Bus, so ganz entspannt, wärst durch die Gegend. Und währenddessen hörst du dir an, wie jemand erzählt, wie irgendein Massenmörder, weiß ich nicht, was gehört. Das ist eigentlich total crazy, dass man sich das so im Alltag so anhört.
Ja, voll. Ich glaube, man hat also irgendwie doch noch so eine gewisse Distanz dazu, weil einem das halt selber nicht passiert. Und weil man, glaube ich, auch mit den Folgen, die man immer hört, immer so ein bisschen abstumpft, kann ich mir vorstellen. Deswegen, ich glaube, die Leute sind halt super interessiert daran, aber sie haben halt immer noch diese gewisse Distanz über so Podcasts oder so. Deswegen wollte ich jetzt halt auch über dieses Thema sprechen. Also wie gesagt, es geht halt um Rassismus und rechte Gesinnungen und sowas alles. Genau, und bevor ich jetzt mit meinem Thema anfange, könnt ihr euch gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt, die Folge von der Franzi zur NSU anhören. Zum NSU. Man sagt es irgendwie immer falsch. Es ist nämlich der nationalsozialistische Untergrund.
Ja.
Der hat nämlich einiges jetzt auch zu tun mit meiner Folge. Also es geht halt um Verbindung zum NSU, es geht um Bruderschaft, es geht um weltweit aktive Verbindungen der rechten Szene. Aber es geht halt auch sehr um so, wie sie sich halt gerne selber bezeichnen, die weiße Elite. Also sie setzen sich schon halt von den anderen Rechten ab. Und wer den Namen noch nicht gehört hat oder wer sich jetzt noch nicht denken kann, worum es geht um die Hammerskins. Das ist eine rechte Neonazi-Gruppe, die weltweit tatsächlich verteilt ist. Und die sich aber absetzen wollen von den ganzen anderen rechten Bewegungen durch ihre Struktur und Ordnung und Regeln und halt auch ihre Zurückhaltung in der Öffentlichkeit. So, also, das ist so, sie wollen sich halt so als Elite sehen von ihrer Gruppierung.
Und so sehr im Hintergrund, glaube ich, das ist so dieses Versteckte, was du gerade meintest, oder? Also
Ja,
das.
genau. Also die gehen nicht irgendwie mit Wappen oder ähnlichem aktiv auf die Straße, halt immer sehr bedeckt. Wenn sie sich treffen, dann auch meistens ohne irgendwelche großes Tamtam oder so. Also da ist wirklich wie so ein Geheimbund fast. Es dauert auch super lang, da reinzukommen, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Erstmal ein bisschen zu der Geschichte, wie das entstanden ist oder wie überhaupt diese Idee gekommen ist. Es gab ja schon immer Neonazis, also es gab schon immer Rassisten und es gab halt auch schon immer Gruppierungen, die sich halt so zusammengesetzt haben. Und Ende der 1970er Jahre in den USA kam es halt aber vermehrt zu offenen Brüchen in der Skinhead-Szene in den USA. Also da gab es dann halt doch schon öfter Meinungsverschiedenheiten, was jetzt bestimmte Punkte angeht, Umsetzungen, wie man vorgeht und so weiter. Und wirklich nur die Minderheit hat sich so als extrem rechts identifiziert und die Mehrheit von dieser Gruppe war dann halt zwar auch rechts, aber halt auch so sehr patriotisch und war dann halt nicht so für den Umsturz. Also wenn man halt in die extreme Rechte geht, geht es ja immer auch um den Umsturz des Staates, so.
Ja, das erlebt man ja auch oft, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist jetzt nicht ganz, ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel jetzt halt innerhalb der AfD. Da, sie haben ja
Genau.
angefangen mit ihrer Euro-Geschichte und so, so ging das ja alles los. Und dann hat das ja eine ähnliche Entwicklung. Die einen wurden immer extremer, immer rechter, die anderen, den anderen ging es dann irgendwie zu weit, sodass dann welche ausgestiegen sind, dass es innerhalb der Parteigruppierungen gab und so, weil halt irgendwann immer dieser Punkt kommt, wo die einen immer mehr wollen und die anderen sich so langsam denken, oh, das ist hier irgendwie ein bisschen eskaliert.
Ja, genau. Also es gibt es natürlich in jeder politischen Richtung, dass es halt die einen gibt, die sagen, okay, wir müssen noch extremer werden, wir müssen extremere Ziele haben und extremere Umsetzungen. Und dann gibt es aber halt auch Leute, die sagen so, yo, na, wir wollen jetzt hier nicht den Staat umstürzen, wir wollen halt nur einen weißen Staat haben oder sowas. Also
Ganz
so,
normale Forderung auch.
ja, also sowas, solche Forderungen gibt es natürlich von solchen Menschen. Also wie gesagt, diese Minderheit identifizierte sich da so als Skinhead und die Mehrheit war halt tatsächlich eher zwar rechts, aber halt auch sehr patriotisch, so ein bisschen konservativ. Und dann hat sich das halt alles so ein bisschen distanziert und diese Szene ist so ein bisschen auseinandergebrochen, mitten in der Entstehung. Und wie das halt immer so ist, wenn irgendwas entsteht, kommen irgendwann verschiedene Meinungen aufeinander und dann bricht sich das halt so auseinander. Bis dann ein bestimmter Mann kam. Sein Name ist Ian Stuart Donaldson und er ist sowas wie so eine Szene-Ikone. Der war halt so der Vorantreiber von den Skinheads, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss dazu sagen, um das hier irgendwie alles so ein bisschen zu erklären, die rechte Szene hat irgendwie als Sprachrohr und auch als Identifizierung oft Rechtsrockkonzerte und rechte Musik. Das ist halt super ein wichtiges Ding in dieser Szene. Und deswegen ist es halt auch, wenn da dieser Mann, der war nämlich in einer Band und mit dieser Band und dieser Mann, die haben halt diese Szene super vorangetrieben, halt mit Rechtsrockkonzerten und der Musik und so weiter. Und die Band hieß übrigens Screwdriver. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist halt auch ein Werkzeug so.
Ah,
Und
okay.
Hämmer sind ja auch ein Werkzeug.
Ja.
Deswegen dachte ich, hat das irgendwie so eine Verbindung. Genau, und halt so in den 1980er Jahren ging es dann halt nicht nur in den USA, sondern halt weltweit, dass es irgendwie flächendeckender diese Skinhead-Kultur gab. Also Musik hat so weltweit, würde ich jetzt mal sagen, diese Szene so radikalisiert noch mehr. Dann haben sich halt mehrere Gruppen und Cliquen irgendwie gefunden und zusammengeschlossen und 86 beziehungsweise 88, das kann man irgendwie nicht mehr so genau sagen, haben sich dann die Hammerskins in den USA gegründet. Und mit den Jahren sind halt immer mehr Chapter dazugekommen. Ich erkläre gleich auch nochmal, warum man das Chapter nennt bei denen. Und dann haben sie sich halt erstmal in den USA und dann halt auch in anderen Ländern, also wirklich überall auf der Welt, Neuseeland, Frankreich, Niederlande, Italien, krass, überall. Deswegen haben sie sich dann als Überbegriff Hammerskin Nation genannt. Also, dass die halt eine eigene Nation sind. Genau. Warum heißt es jetzt Chapter? Das ist so ein bisschen geklaut von Motorradclubs. Okay. Der Aufbau und halt auch, wie man da reinkommt. Ich weiß nicht, also wenn jemand Sons of Anarchy geguckt hat, dann wisst ihr jetzt ungefähr so, wie da der Aufbau ist. Also man fängt an als Sympathisant und da gibt es halt eine ganz bestimmte Gruppe und diese Gruppe nennt sich Crew 38 oder Crew 38. Und zwar geht es um die Zahlen, also um die Zahl 38. Es geht um den dritten und den achten Buchstaben im Alphabet und das ist ein C und ein H. Und das steht halt für Crossed Hammers. Weil auf dem Logo sind einmal gekreuzte Hammer vor einem Zahnrad. So. Und die Farben sind halt natürlich schwarz, weiß und rot. Also halt wie die Reichsflagge. Und diese Crew, da muss man halt erstmal beitreten. Und das ist so irgendwie sehr das Fußvolk von den Hammerskins.
Ah, okay, da fängt man dann quasi an.
Genau, da kommt man rein, ist dann halt Sympathisant, ist noch aber kein Mitglied. Da muss man halt tatsächlich einige Jahre in dieser Crew sein und ist dann wirklich zum Beispiel bei so Konzerten oder bei Treffen oder so, ist man da Getränke aus an der Getränkeausgabe oder da Sicherheitsmann an der Tür oder halt wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Fußvolk von denen.
Krass, ich muss dann direkt dran denken, weil ich finde das immer irgendwie so ganz interessant zu schauen, weil ich mich immer frage, wie kommen Leute da hin, weil ich mir das einfach nicht erklären kann, wie man so ein Weltbild entwickelt. Und ich finde, das ist ja schon voll der erste Schritt. Ich weiß nicht, ob du dann nachher nochmal drauf eingehst, aber sonst will ich da kurz einen Gedanken zu loswerden. Also das ist ja schon ich kann gerade gar nicht reden. Also dadurch, dass halt das so elitär ist und so, hier kommt nicht jeder rein und du musst dich hocharbeiten, genau, damit wecken dir, das triggert dir voll dann die Leute, die so denken, wow, ja, was für ein Club und himmeln die so an, die da drin sind. So damit geht das ja dann irgendwie schon los, so dieses interessant machen und so. Das finde ich schon krass.
Ja, genau, das soll halt auch wirklich so das Interesse wecken und das soll halt aber auch prüfen, ob du wirklich Mitglied sein möchtest und halt auch wirklich dich lebenslang verpflichten willst für diesen Club so. Also ob du halt die Geduld hast, da so reinzukommen, weil sie sehen sich halt selber als Elite und deswegen ist es halt super schwer, da halt reinzukommen. Also wie gesagt, die Crew 38 ist dann halt das Fußvolk, da wirst du halt als Sympathisant mitgenommen und agierst da halt als wirklich, keine Ahnung, Kellner, Sicherheitsmann, Türsteher und so weiter und so fort. Aber wenn du halt dich bewährt hast in den Augen von den Hammerskins, kannst du halt als Prospect so weitermachen. Und Prospect gibt es halt auch immer so bei den Motorradclubs. Du kriegst dann so eine Weste oder eine Jacke oder so, dann steht da halt drauf, Prospect hinten, damit halt alle Leute wissen, oder ein T-Shirt in dem Fall jetzt bei den Hammerskins, damit halt alle Leute sehen, dass du ein Prospect von den Hammerskins bist, aber halt auch nicht irgendwie befugt bist, irgendwas zu tun oder so. Also du dienst da halt auch wirklich nur noch den Höhergestellten. Du hast dann halt so eine bestimmte Zeit, um dich zu beweisen. Es kann ein halbes Jahr, kann aber auch 3 Jahre sein. Genau. Und wenn du das dann halt geschafft hast, fängst du dann halt tatsächlich wirklich ganz unten an, bist dann aber halt offizielles Mitglied. Und mit dieser Mitgliedschaft musst du dich dann halt auch ein Leben lang verpflichten. So. Und das ist halt super angelehnt an Motorradclubs.
Mhm.
Falls, wie gesagt, ihr Sons of Anarchy geguckt habt oder euch mal mit dem Thema auseinandergesetzt habt, es läuft da tatsächlich genauso. Da gibt es auch mehrere Ränge und dann gibt es da auch einen Präsident und sowas alles. Vizepräsident, das gibt es da halt alles auch. Und ich habe meine ganzen Informationen natürlich von der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch von einer super interessanten Dokumentation vom WDR. Die haben mit EXIF Recherchen, hieß das glaube ich, zusammen undercover in dieser Szene ermittelt. Und das ist schon echt krass, weil da war jemand undercover bei einem sogenannten Hammerfest. Das ist das wichtigste Treffen von den Hammerskins. Und das war voll der Aufwand, irgendwie da reinzukommen. Also da bist du erst zu einem Treffen auf irgendeinem Parkplatz gefahren, musstest da einen Code sagen. Und dann haben die Leute da vor Ort dir gesagt, wo du hin musst, halt um zum Treffen zu kommen.
Krass, also da kommt man nicht einfach mal eben so hin und kann auch nicht zufällig irgendwie da vorbeikommen.
Ja, und da sieht man halt auch wieder, wie wichtig es den Privatsphäre und Sicherheit ist und halt auch dieser elitäre Gedanke. Auf jeden Fall diese Person, ich weiß, also man sieht die Person halt natürlich nicht, das ist wäre sonst lebensgefährlich, ist da mit einer versteckten Kamera und filmt dann da halt dieses Konzert oder dieses Fest. Und auch dort wird Rechtsrock gespielt und da wird solche Sachen wie Sieg Heil halt alles in die Richtung gerufen. Der rechte Arm wird da auch regelmäßig gehoben. Da war auch eine Szene, wo ein Mitglied irgendwie wohl zu viel getrunken hatte. Die haben dann das Mitglied verprügelt und an den Füßen aus dem Saal gezogen. Also
weil Gewalt ist da... Weil er zu viel getrunken hat.
Ja, oder weil er dann da Stress gemacht hat.
Ja, also ja.
Hat man sich gesehen. Aber es war halt wirklich jemand von ihm selber so. Da kommt ja niemand von außen rein.
Mhm.
Und das finde ich halt voll krass, weil man dann halt irgendwie schon wieder sieht, was das für eine Ideologie ist und wie Gewalt so zum Alltag gehört, weil es hat einfach wirklich niemanden gejuckt. Also die haben den da so auf den Boden geschliffen und die Leute sind einfach dran vorbeigegangen.
Krass.
Ja. Die Dokumentation heißt übrigens Undercover im Neonazi-Geheimbund Hammerskins. Und von da habe ich auch ein ganz interessantes Blatt entdeckt. Das ist das Regelwerk der Sachsen Hammerskins, also der Hammerskins aus Sachsen. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, da so Insider-Dokumente zu sehen. Und irgendwie fand ich es auch ganz lustig. Und zwar gibt es da eine Regel, die heißt, kleide dich sauber und benimm dich anständig. Wir sind keine Schmuddelskins. Wie süß ist das Wort denn? Das passt ja gar nicht.
Ja.
Schmuddelig ist so ein süßes Wort. Ich dachte so, ey, ja.
Also wahrscheinlich soll das sowas haben von, ne, wir sind so Elite und weiß ich nicht genau. Was, aber das ist irgendwie eine interessante Regel. Ja.
Mhm. Also es ist halt, die erste Regel ist natürlich, Mitglieder müssen der nordischen Kultur abstammen. Also das ist die wichtigste Regel. Dann gibt es aber auch noch Regeln, dass zum Beispiel körperliche Fitness und Training ein Muss sind.
Mhm.
Und es dürfen keine Drogen genommen werden. Also auch der Verkauf von illegalen Drogen und sowas ist untersagt. Also die sind halt wirklich sehr darauf bedacht, dass sie halt nicht in den Fokus der Polizei oder ähnliches geraten. Sie sind sehr darauf bedacht, dass, oder beziehungsweise diese Ideologie von denen ist halt, dass die Kampfmaschinen sind. Also dass es wirklich, die Leute da sind einfach alle trainiert. Es ist, also steht krass, ja auch im Regelwerk von den Sachsen, dass der körperliche Fitness und Sport ein Muss ist. das zeigt halt auch wieder so, dass die immer kampfbereit sein müssen und dass halt immer Gewalt immer okay ist und aber halt auch nicht in Richtung der Polizei oder dass man das vermeiden sollte, damit man halt nicht super auffällt. Es geht halt also diese Kampfmaschinen und diese Gewaltbereitschaft und so weiter, aber man sollte halt nicht irgendwie mit Drogen oder so auffallen.
Und ich finde, ja, das ist so ein bisschen auch, für mich klingt das so nach diesem typischen Fall von, ja, ich habe Ehre und sowas. Also weißt du, die sind so, eigentlich sind das halt richtig krasse Typen, die einfach draufhauen und denen, glaube ich, relativ viel, relativ scheißegal ist. Aber die wollen halt nach außen hin so wirken, so, ich bin doch total, ne, so, mir fällt das Wort dafür nicht ein, aber es ist irgendwie so, irgendwie sind das für mich zwei verschiedene Welten, die da so ein bisschen aufeinandertreffen. Also die wollen so nach außen so sehr geordnet wirken und so, als wären das ja total die ordentlichen Menschen, die sich da treffen und halt ihre Interessen teilen. Aber eigentlich sind das wahrscheinlich alles Schläger.
Ja, genau. Also für sich selber, also beziehungsweise sie sehen sich selber so als sehr ordentlich an und halt für das, was die einstehen, sehen sie sich halt selber irgendwie als Helden so irgendwie ein bisschen. Ja. Mittlerweile gibt es übrigens 13 aktive Chapter in Deutschland. Das ist immer so ein bisschen überregional, weil ja, wie gesagt, also es gibt jetzt nicht irgendwie Hammerskins und dann halt in der Stadt, sondern es ist halt außer in großen Städten.
So
das
wie
ist ja
jetzt
auch nicht
in
so
Sachsen
einfach.
Zum Beispiel, also
genau,
so
ja, weil die ersten
sehen
die auch nicht jeden auf, so das kann man ja nicht super lokal machen und zweitens gibt es ja halt auch nicht so viele Leute, die da so Interesse dran haben, da Mitglied zu werden. Also so ein bisschen überregional, 13 Chapter finde ich trotzdem schon krass in Deutschland.
Ja, überleg mal, fast jedes Bundesland quasi.
Ja.
Also schon krass verbreitet eigentlich. Und man kriegt das nicht mit, ne? Das ist so krass. Also ich meine, es läuft ja auch niemand rum und sagt, hi, ja, ich bin übrigens bei den Hammerskins. Aber irgendwie, das ist halt echt sowas, was so echt im Hintergrund läuft, ne? Es kann halt voll gut sein, dass du schon mal irgendwo warst und so jemanden getroffen hast.
Ja, in der Doku wird auch erzählt, was da Leute so zum Beispiel arbeiten, die da halt so, also die der Polizei schon bekannt sind. Da war irgendwie ein Autoverkäufer bei oder sowas und einer aus dem Reisebüro, glaube ich. Also halt wirklich so richtig random Jobs. Und die sind halt dann da so Mitglied. Was auch noch interessant ist zur Geschichte, warum haben die sich für die Hammer entschieden? Also für die zwei, als Zeichen, als Symbol, die zwei Hammer. Das soll angelehnt sein an den germanischen Gott Thor. Thor hat ja auch immer einen Hammer. Und das soll so ein Zeichen für die Abstammung der nordischen Rasse sein. Der Hammer soll aber auch für Kraft und Stärke stehen und halt auch die Verbindung zum arbeitenden Volk sichern. Ja, es gibt wenig Kenntnis darüber, wie viele Mitglieder es eigentlich überhaupt gibt. Die führenden Köpfe der deutschen Skinheads, der deutschen Hammerskins, Entschuldigung, die sind dem Verfassungsschutz durchaus bekannt. Aber es ist halt schwer, ihnen was nachzuweisen, weil sie halt nicht auf die Straße gehen und Leute schlagen, sondern wie gesagt, sich halt super im Hintergrund halten und auf den Tag X warten. Tag X ist so ein Ding in der rechten Szene, der irgendwie immer angekündigt wird, dass an diesem gewissen Tag X der Umsturz geplant ist. Wie zum Beispiel jetzt auch bei den Reichsbürgern, die jetzt letztens hochgenommen wurden, die hatten ja auch diesen Tag X geplant. Und das ist halt einfach so ein Ding in der rechten Szene.
Ja, irgendwie auch mal so das, wo die so drauf hinarbeiten und deswegen halt auch so dieses Trainieren und so, dass man halt an dem Tag quasi kampfbereit ist. Das ist schon, ich frage mich immer,
das
wie die
krank,
sich das vorstellen. Also was, und was denken die, wann Tag X kommt?
Ich weiß es
so
nicht.
Also ich finde das völlig crazy.
Ich finde es aber krass, dass bei dieser, bei diesen Reichsbürgern, die jetzt letztens hochgenommen wurden, die hatten ja schon super viel also die waren ja wirklich kurz davor. Also jetzt, egal ob sie es geschafft hätten oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber sie hatten es ja schon super geplant.
Mhm.
Und hatten auch sich auch schon so mehr oder weniger einen Tag ausgedacht.
Ja, und auch so Posten.
Das ist
so
halt voll anders, ne, als bei den anderen jetzt.
Ja.
Auch bei den Hammerskins ist es jetzt offiziell oder ist es jetzt noch nicht rausgekommen, dass irgendein bestimmter Tag geplant ist, weil sie halt noch wissen, dass sie noch zu machtlos sind.
Ja.
So. Mhm. Viele haben ein Tattoo, das ist HFFH, Hammerskins Forever, Forever Hammerskins. Das ist so das Motto von denen, das Gruppenmotto, das ist aber international. Mhm. Also wie gesagt, sie bei so Protesten oder Märschen oder sowas ziehen sie jetzt nicht irgendwie sichtbare Wappen oder ähnliches an. Also wenn, dann halt tatsächlich nur ganz klein. Aber dazu muss man nochmal sagen, dass in den USA, also im Gründungsland, irgendwie nochmal sehr anders aussieht. Da ist ja zum Beispiel das Hakenkreuz auch nicht verboten als Tattoo oder sowas. Und da sieht man dadurch, dass diese also dass es keine Einschränkungen gibt, dass da die Leute irgendwie offener damit umgehen, kam mir jetzt auf jeden Fall
okay, so.
Und halt auch dadurch, dass halt in Deutschland jetzt schon viele rechte Gruppierungen und sowas hochgenommen wurden, glaube ich, wird man halt super vorsichtig, weil sie wollen halt nicht, dass es, also ja, sie wollen halt nicht, dass es komplett zerstört wird. Es wurden schon einige Gruppen, lokale Gruppen aufgelöst und verboten, aber sie haben sich dann halt unter anderem Namen oder einer anderen Gruppe oder Organisation wieder aufgebaut. Also,
ja, also
wie gesagt, die Hammerskins in den USA bzw. international sind nochmal, würde ich sagen, aktiver oder extremer.
Also es kommt mir vor, als wäre die Idee dahinter, sich aufzubauen quasi. Also sich im Hintergrund groß zu machen, zu vernetzen, um dann irgendwann aktiver zu werden, wie halt dieser Tag X, so wirkt das auf mich.
Genau, genau. Einige Verbrechen von den Hammerskins in den USA wollte ich jetzt mal aufzählen. Also in der Gründungsanfangszeit 1988 haben die Hammerskins einen Nachtclub angegriffen, wo die Besitzer halt natürlich nicht weiß sind. Also wie gesagt, da sieht man halt, dass die Leute irgendwie da noch krasser unterwegs waren, weil das kann man ja super einfach nachverfolgen.
Ja.
1991 haben die Hammerskins einen dunkelhäutigen Menschen ermordet und einen Obdachlosen. Da wurde jetzt aber nicht genau gesagt, ob der halt irgendwie nur dabei war oder ob der halt auch nicht weiß war oder wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also das stand da leider tatsächlich nicht so detailliert dabei. Und 1999 stachen einer von den Hammerskins auf offener Straße einen schwarzen Passanten ab.
Ach du Scheiße.
Es gibt auch so ein Video, wie einer von den Hammerskins einfach mit einem Maschinengewehr auf ein Auto ballert. Und in diesem Auto saßen halt auch, wie kann das auch anders sein, von den Hammerskins nicht weiße Leute.
Oha. Ich habe mich gerade gefragt, wie er in die Waffe gekommen ist, aber es war auch in Amerika, ne?
Mhm, genau.
Boah, das ist so heftig.
Ja.
Also weil es ist so, die sind halt unzufrieden damit, wie es ist, kommen irgendwie an die Waffen und machen sich so, wie sie es haben wollen. Also so, das ist so krass, einfach so loszugehen und zu sagen, passt mir nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht,
wie das erzählt wird, aber ich bin einfach schockiert. Das halt einfach machen.
Ja.
Und das Traurige ist halt auch einfach noch dabei, die Hammerskins sind gar nicht so, also in der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, sind die Hammerskins einfach gar nicht so berühmt. Weil sie halt, wie gesagt, irgendwie selten in den Nachrichten vorkommen. Und es gibt halt auch wirklich wenig Dokumentation bzw. journalistische Berichte, sondern halt wirklich eher so investigative Recherche, aber das sind halt nicht dann irgendwie von irgendwelchen Zeitschriften oder so, sondern halt wirklich von so Rechercheteams. Das gibt es ja halt auch, dass die ihn halt da nicht selber veröffentlichen, sondern halt ihre Recherche dann verkaufen. Das war halt auch jetzt hier beim WDR so. In Deutschland gab es eine große Verbindung zu der NSU, zu dem NSU. Und es waren auch 5 deutsche Mitglieder bei dem Prozess von 2015 war das, oder? Ich meine ja 2015 oder
Ich muss
2014.
zugeben, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig.
Ja, auf jeden Fall waren da 5 Mitglieder mit angeklagt. Das Problem war allerdings, weil sie selber noch in einem Verfahren waren, wobei es da um halt diese Leute ging, konnten die sich halt irgendwie durch irgendein Schlupfloch im Recht daraus wursteln und konnten ihre Aussage verweigern, damit sie sich nicht selber belasten.
Ah, okay.
Also die waren auch
Krass.
selber noch Angeklagte bei einer anderen Tat und konnten halt deswegen sagen, nee, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, damit ich mich halt nicht selber belaste. Und zum Beispiel einer der Leute, der hatte ein T-Shirt an, wo drauf stand, wir schweigen für unsere Brüder oder irgendwie sowas und dann bis zum Tod.
Krass.
Also da sieht man nochmal diese lebenslange Verpflichtung, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist eine Verpflichtung. Du kannst da nicht auch einfach aussteigen oder
Ja,
so.
das
Also
finde ich
das
auch
ist
mal
richtig krass.
spannend, ob es so Fälle gibt. Das hört man ja auch manchmal aus so Szenen oder auch aus irgendwelchen Sekten. Ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber da rauszukommen. Und es gibt
Ja.
ja aber immer mal wieder Leute, die das schaffen. Und das finde ich auch mal richtig spannend und richtig krass, wie die sich da rauskämpfen müssen.
Ja. Einer der Angeklagten war Thomas Gerlach.
Der Name
Dieser
sagt mir
Thomas
noch was.
Gerlach arbeitete politisch sehr eng zusammen mit dem Waffenbeschaffer der
Des
NSU,
NSU.
des NSUs. Oh, es ist so verwirrend. Man muss immer drüber nachdenken. Ralf Wohlleben, genau. Also der hat dem nationalsozialistischen Untergrund die Waffen beschafft und der
Stimmt,
hat
so war's.
wirklich wissentlich sehr eng mit Thomas Gerlach zusammengearbeitet. Die haben Rechtsrockkonzerte organisiert und die haben zusammen so eine Szeneorganisation, also die nennen sich das Freie Netz in Thüringen und in Sachsen aufgebaut, halt wo man sich so trifft und irgendwie, weiß ich nicht, was sie da so genau machen. Genau. Was mir besonders aufgefallen ist, so ich finde, das zeigt nochmal, wie krass wichtig Rechtsrockkonzerte oder generell wie Musik die so prägt und was die Konzerte eigentlich auch so ausmachen, dass es irgendwie so ein Sprachrohr für die ist, aber da finden auch irgendwie Treffen statt und da ist ein Austausch und das wird halt so ein bisschen genutzt, um sich da so heimlich irgendwie ein bisschen auch auszutauschen. Es gab da zum Beispiel in der Doku auch so ein Treffen von so Mitgliedern, das war halt auf so einem Rechtsrockkonzert und so weiter. Also es wird halt auch so als, ich sag jetzt mal, Undercover-Treffen genutzt, wo man da halt auch so reden kann. Aber wie gesagt, diese Musik an sich ist halt auch irgendwie so ein wichtiger Teil. Und ich habe jetzt ein paar Liedertitel, die wirklich schlimm sind, muss ich sagen. Also es gibt halt auch Liedertitel, die sind jetzt, sage ich jetzt, normaler, zum Beispiel This is my life. Aber dann gibt es halt
Klingt
auch wirklich
erstmal
schlimme.
harmlos.
Dann gibt es aber halt auch wirklich schlimmere, wie zum Beispiel NS Skinhead Sky und noch schlimmere, das N-Wort und dann Out. Also, oder der ewige Jude. Und solche Dinge werden dann halt auch als Platten oder sowas auf den Konzerten verkauft. So, und das dann wird halt auch Geld eingenommen und so. Und
ja. Zu also, der Musik. Wie gesagt,
ich wollte das, habe mir erst überlegt, ob ich sowas halt auch erzähle, aber ich finde, dann sieht man halt, also man sieht dann so erst das Ausmaß von der Musik, die das eigentlich hat, so.
Ja, und vor allem zu der Musik habe ich noch einen Gedanken, weil das halt so krass ist, was du damit erreichen kannst. Halt einmal diese Verbundenheit, was du gesagt hast, auf den Konzerten, weil man kennt das ja auch selber, wenn man irgendwie aufs Konzert geht von einem Künstler, den man feiert, wo man die Musik cool findet. Man ist halt dann so voll in dieser Welt und man freut sich, weil alle anderen, die da sind, die fühlen sich aber ähnlich so und man freut sich und hat irgendwie eine gute Zeit zusammen und singt die Lieder und so. Ja. Und das passiert halt auch auf so einem Konzert. Das heißt, das Ganze, diese Gemeinschaft, die die da haben, wird noch viel mehr gestärkt. Aber durch die Musik, jetzt mit diesen, ich sag mal, weniger krassen Liedern, machen die das irgendwie halt auch massentauglicher. Also, weil das sind dann manchmal so subtile Sachen, so die dann irgendwo mal so hier und da mal streuen können. Und was ich halt krass finde, das hatte ich bei meiner Bachelorarbeit, die habe ich ja über die neue Rechte geschrieben. Es gibt auch mittlerweile voll viele Rapper, die halt jetzt gerade so an die jungen Leute rankommen wollen, so rechte Rapper. Und da sind teilweise auch
Influencer.
Ja, und da sind teilweise halt auch richtig krasse Lieder dabei, aber teilweise auch so Lieder, wo das so unterschwellig kommt und die haben so viele Follower dann bei Instagram und so und dann werden so Rapper da so krass gefeiert und das sind einfach richtig krasse Rechtsextreme, das ist richtig heftig und so, das ist dieses Netzwerk, das ist Verbreiten und so, das ist einfach krass, was die für Strategien
das
haben.
Das ist so ein richtig schleichender Prozess meistens irgendwie. Da geht man irgendwie oder da gehen dann hier irgendwelche Leute mal hin und sagen erst so, ja, ich weiß jetzt nicht so, dann finden die Musik gut und dann so passieren ja Radikalisierungen.
Ja.
Jetzt so, egal in welche Richtung, aber das ist halt so, Musik ist halt so ein Ding, das lockt halt einfach Menschen an, weil Musik an sich ist ja eigentlich was Tolles.
Ja.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich das Ende finden soll nach so einem Thema. Ich habe noch eine krasse Verbindung zu einer rechtsextremen Gruppe aus den USA. So, vielleicht kann man das so als Schluss erzählen, weil das war so eins der krassesten Sachen oder die krasseste Verbindung.
Okay.
Und zwar geht es um eine ARA, die heißen Aryan Republican Army. Das war in den 90er Jahren in den USA eine sehr rechtsextreme Gruppe. Die haben ähnlich halt wie die NSU Banken überfallen und dort Geld geraubt, um sich Waffen und sowas zu leisten. Haben halt auch 20 Stück waren das, glaube ich, 20, boah, ich kann nicht mehr reden. Um 20 Banküberfälle waren das, glaube ich, ja, 20 Stück. Halt wie die NSU, wie der NSU.
Und die RAF hat es ja aber übrigens auch ähnlich gemacht, ne? Die haben sich ja auch mit Banküberfällen das Leben im Untergrund finanziert.
Genau. Diese ARA war halt auch so im Untergrund und die haben, wie gesagt, den Tod da sowieso in Kauf genommen, haben sich mit dem Geld Waffen und Munition gekauft und haben dann aber auch tatsächlich einen rechtsextremen Anschlag gemacht in Oklahoma und da sind 168 Menschen gestorben.
Boah. War das bei so einem Event dann oder so? Oder?
Ja, das war ein Bombenanschlag und 168 Menschen, finde ich halt, ist eine mega, mega krasse Zahl. Und ich hatte das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also, ich meine, wir beide befassen uns ja schon mit dem Thema, aber das hatte ich irgendwie noch nie gehört vorher.
Ich finde auch, das ist jetzt gerade, driftet schon wieder voll ein bisschen ab, aber zumindest, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ein bisschen, ein paar Jahre bin ich ja jetzt auch aus der Schule raus, aber ich fand das bei mir, also wir haben sehr, sehr viel über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, ich glaube seit der 7. Klasse gab es in Geschichte kaum ein anderes Thema mehr und auch in anderen Fächern haben wir das immer wieder aufgegriffen, zum Beispiel in Französisch, da ging es dann halt viel um die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland, weil ich auch alles spannend und wichtig fand. Aber ich finde, man sollte in dem Zusammenhang dann auch mal im Unterricht besprechen, was davon eigentlich noch übergeblieben ist bei uns, dass man solche Sachen auch mal erfährt.
Ja,
das finde ich richtig krass, weil ich so kannte das jetzt auch nicht, die Geschichte von diesem Anschlag. Und vom NSU habe ich, glaube ich, in der Schule auch nichts gehört.
Ich auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall auch nicht drüber gesprochen. Genau, das hat jetzt diese ARA mit den Hammerskins zu tun. So direkt mit den Hammerskins heutzutage nicht. Also natürlich, sie kennen sich und sie hatten halt zu der Zeit Verbindungen. Sie haben sich aber halt doch irgendwie so abgetrennt von denen, weil wie gesagt, ne, Elite und bla 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 und Anschläge sollten nicht vor dem Tag X geschehen und so weiter. Und ein wichtiger Name taucht hier jetzt nochmal auf und das ist der Name Malte Redeker. Malte Redeker ist so der Chef der deutschen Hammerskins und ist auch inoffiziell so europaweit irgendwie so in einer sehr leitenden Position. Das kann nicht bestätigt werden, weil man halt nicht reingucken kann in die Gruppe. Aber so sagen das zumindest die Behörden. Und neben diesen Verbindungen damals, beziehungsweise diesen Kontakten damals, wird heute noch viel auf den internen Netzwerken von solchen Anschlägen gesprochen. Und interne Nachrichten zeigen zum Beispiel, dass dieser Malte Redeker gesagt hat, wir dürfen uns offiziell als Hammerskins nicht damit identifizieren oder damit sympathisieren oder sowas. Wir müssen uns davon halt wirklich distanzieren, aber eigentlich war es geil. So, in dem Sinne hat er es gesagt. Also, das, also er hat jetzt nicht gesagt, es war geil.
Ja, so. Aber...
aber so, er fand es halt gut, was die gemacht hatten, dieser Anschlag. Aber als Hammerskin muss man sich halt davon in der Öffentlichkeit distanzieren. Und ich finde, das zeigt auch nochmal erneut, wie die sich halt selber im Gegensatz zu anderen rechtsextremen Gruppen sehen.
Ja.
Ja. Genau. Es gibt halt noch viele Dinge, die man irgendwie so vereinzelt erzählen kann, was da passiert ist oder was es danach gibt. Es gibt so viele, zum Beispiel Boxkämpfe, so rechte Boxkämpfe.
Ah ja, stimmt, das ist auch voll das Thema, so Kickboxen.
Das ist auch voll das sowas, Ding. Ne? Und es gibt halt auch viele wichtige Leute, einzelne Personen, aber ich finde, das ist schwer, das nur über Ton zu vermitteln, weil das halt super verbunden ist alles. Vielleicht mache ich mal so eine Übersicht oder so für Instagram und gehe dann nochmal auf die Personen so einzeln im Einzelnen ein. Aber ja, das wäre es jetzt eigentlich erstmal.
Ich habe mir gerade kurz gedacht, ich schließe einfach in der nächsten Folge an das Thema an und mache eine Vorlesung im wahrsten Sinne des Wortes, bringe einfach meine Bachelorarbeit mit und lese die einmal vor.
Ja, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, worüber du deine Bachelorarbeit geschrieben hast.
Ja, tatsächlich struggle ich gerade ein bisschen beim Titel, aber es ging darum, wie die neue Rechte eben in Deutschland sich um neue Mitglieder bemüht. Und da ging es halt unter anderem um rechte Influencer, um diese Rapper und so. Also ich habe quasi deren Profile analysiert und mir angeschaut, ja, wie die sich da präsentieren, also wie die halt quasi Rechtsextremismus modern verbreiten. Das ist schon krass. Ja. Vor allem halt gerade so über Instagram und so, das ist so krass. Also ich finde es bei Facebook noch extremer. Also was heißt extremer? Bei Facebook ist es halt irgendwie so voll in die Fresse. Da gibt es halt so Seiten, die sind offensichtlich rechts und posten auch dementsprechend. Aber bei Instagram, so gerade die Influencer, das ist teilweise auch so unterschwellig und es ist so krass, weil da so viele junge Leute unterwegs sind und selbst auch älteren Leuten oder in unserem Alter kann das so schnell passieren, dass du halt was liest und denkst, ach ja, habe ich mal bei Instagram gelesen. Klar weiß man dann, dass das nicht unbedingt stimmt, aber es bleibt halt irgendwie hängen. Und gerade bei jüngeren Leuten finde ich das halt so heftig, dann, keine Ahnung, wenn da so jemand sowas schreibt, das ist dann irgendwie auch ein Vorbild und ja,
ich finde,
da muss man richtig vorsichtig sein.
Ja, total. Man merkt irgendwie auch, wie sich so die rechte Szene mit der Zeit entwickelt. Halt wie gesagt, es gibt jetzt tatsächlich auch rechte Influencer oder es gibt jetzt halt auch diese rechten Rapper, wie du das jetzt erzählt hast. Und das sind halt so Dinge, die halt wirklich so ein schleichender Prozess sind bei Menschen, die halt anfällig dafür sind.
Ja.
So. Und das ist halt mega gefährlich, weil früher war das nicht, ich würde jetzt mal sagen, nicht so schleichend oder beziehungsweise nicht so sneaky. Und das wird halt immer so gefährlicher.
Ja, es war nicht so im Alltag. Ja, und sie waren halt diesen Rechtsextremismus alltagstauglich irgendwie. Genau.
Ja, so im Großen und Ganzen, mein Fazit, ja gut, kann man das jetzt Fazit nennen, aber ich würde mal sagen, es ist zu wenig noch über die Hammerskins bekannt. Und also an Informationen, aber sie sind halt auch selber noch zu unbekannt. Mhm. Das Problem, das habe ich jetzt öfter gelesen, liegt auch bei den Behörden. Und zwar, weil... Ja. Du lachst, aber es ist wirklich so, weil oft wird oder wurde den Behörden vorgeworfen, dass sie V-Männer in diesen Reihen schützen wollen und deswegen nicht so offen darüber reden. Aber es gab an einem Beispiel von einem V-Mann, der halt auf einer Führungsebene war, weil sonst ist es nicht interessant für die Leute, weil nur die Führungsebenen halt die wichtigen Infos haben. Der ist aufgeflogen, aber der ist nicht aus der Gruppe geflogen. Und für mich heißt das, die Gruppe bzw. die Hammerskins wussten Bescheid, dass der ein V-Mann ist. Mhm. Weil hätten die das herausgefunden, ohne dass sie das vorher gewusst hätten,
hätten die ihn auf jeden Fall... Dann wäre der nicht
einfach so, ja. Genau. Also allermindestens wäre der dann aus den Hammerskins rausgeflogen. Wenn nicht, dann wäre auch körperliche Gewalt da ein großes Thema gewesen.
Ja.
Und da scheinen sich jetzt halt so ein bisschen die Geister, ob das jetzt irgendwie aktiv die Schuld von den Behörden ist oder ob man da jetzt irgendwie die V-Männer in Schutz nimmt oder ob es halt irgendjemand oder irgendwelche Leute gibt, die die schützen wollen in den Behörden. So, und das ist halt mega ein Problem, weil die ganzen internen Infos halt auch intern bleiben.
Ja.
So, man weiß halt nicht, wie viel man eigentlich weiß über die.
Ja, es ist halt auch richtig schwierig. Also es ist auch voll das heikle Thema. Ich musste halt gerade nur lachen, weil ich halt, für mich ist das so dieses Typische, also weil wir halt so viel schon hatten beim NSU, ja. Mordfall Walter Lübcke. Und am Ende war es oft einfach wirklich ein Versagen der Behörden. Und eigentlich warte ich nur darauf, dass es in diesem Fall sich ähnlich entwickeln wird. Also nicht, dass was Schlimmes passiert, darauf warte ich jetzt nicht. Aber es wird, wenn was passiert, ziemlich sicher wieder so sein, dass es nachher heißt, ja, der war schon dem Verfassungsschutz bekannt oder so. Also klar, man muss da richtig vorsichtig sein bei dem Thema und ich habe noch nie beim Verfassungsschutz gearbeitet und kann nicht wissen, was die da für Entscheidungen treffen müssen und so, aber es war schon so oft so, dass dann solche Leute schon bekannt waren und dann hat der es verdaddelt und die Akten wurden komischerweise gelöscht und
ja,
das ist einfach...
Also das war meine Folge zu dem Thema Hammerskins. Ich werde auf Instagram das irgendwie noch mal ein bisschen detaillierter machen, beziehungsweise mehr Personen und mehr Daten über mehr Anschläge. Glaube ich. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das auf Instagram zu machen. Da hat man das irgendwie besser so in der Übersicht. Ich wollte jetzt nur mal, dass ihr so ein bisschen versteht, wie die ich kann nicht mehr sprechen. Ich wollte, dass ihr jetzt irgendwie mal versteht, wie da so die Werte sind und die Ideologie und wie das aufgebaut ist so ein bisschen, aber halt auch so in mehrere Themen reinschnuppern, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen und ich hoffe, ich konnte euch über ein neues Thema für ein neues Thema begeistern. Euch aufklären, wie man das auch immer nennt. Ja, Franzi, bitte.
Ich wollte gerade sagen,
ich struggle hier gerade an meinen Schlussworten.
Damit einfach mal die letzten Worte übernehmen und es ganz kurz machen. und mich wie jede Folge wiederholen, weil ich es so wichtig finde. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche anderen Themen noch hören wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Oder wenn ihr euch sonst noch irgendwas zu dem Thema einfällt, irgendwas dazu loswerden wollt, wir kommen immer sehr gerne mit euch ins Gespräch. Deswegen meldet euch gerne. Und ansonsten wünschen wir euch schöne 2 Wochen und hören uns dann wieder.
Ach, und heute ist übrigens Muttertag.
Ah ja, liebe Grüße, Mama.
Liebe Grüße, Mama.
Aber sie wird es eh zu spät hören. Naja.
Egal.
Tschüss.
Tschüss.